Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Ich bin wieder fit und frei im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Ja, du hast schon angesprochen, das Comeback des Jahres steht an. Wolf Fuß kehrt zurück auf die große Bühne des Fußballs. Über den wollen wir natürlich reden. Über die Champions League, über den BVB, über Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern. Der darf natürlich in keiner Ausgabe fehlen. Aber wir werden heute auch ein paar ernste Worte verlieren, denn die Zeiten sind leider ernst. Wir werden auch darüber sprechen, welche Auswirkungen die Ukraine-Krise auf den Sport hat und wünschen eine friedliche Ausgabe.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist der Podcast Ihres, Eures Vertrauens des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und am anderen Ende der Leitung ist wie immer Wolf Fuß, leicht nasal, leicht verschnupft, aber auf dem Weg der Besserung.
Ja, es ist vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Es ist negativ im Sinne von negativ. Aber es ist natürlich ein Virus, ne? Dessen Auswirkungen, dessen letzte Wellenbewegungen nach wie vor hörbar sind.
Man wollte sagen, diese Nasalität, sagt man das so? Kann man das sagen?
Ich glaube ja. Ich glaube, man kann das so sagen. Und diese Nasalität habe ich nach wie vor. Aber auch das verflüchtigt sich jetzt zunehmend. Und
aber das heißt, ja. Zu den wichtigen Fragen zu kommen, du bist wiederhergestellt, auch insofern, ja, dass du wieder im Einsatz sein wirst am Wochenende?
Ja. I am back stronger.
Comeback stronger, hast du auch. War der Hashtag deines Vertrauens für die letzten Tage. Oh
Gott. Ja.
Nein,
ja.
Hat sich alles, ich sag mal, zum Positiven gewendet.
Total. Ja. Das war so, wie es kam, so ging es auch wieder. Aber du hast halt schon gemerkt zwischendurch, dass es, also ich gehöre jetzt nicht zu den Coolen, die sagen, ich hatte aber nichts. Mhm. Ja, also ich hatte ein, zwei Tage was und habe einfach gemerkt, das ist mehr als ein Schnupfen.
Mehr als ein Schnuppi, okay.
Ja, und das dauert halt, bis es dann endgültig verschwunden ist, aber ich komme sehr gut klar damit.
Der Mann ist zurück. Das ist das Wichtigste. Ja. Wolf, wir wollen unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abholen. Wir haben Donnerstagvormittag, 24. Februar. Das heißt, wir sind vor dem BVB-Spiel heute Abend im Ibrox. Ja. Wir wollen trotzdem gleich kurz über den BVB reden, aber ich glaube, bevor wir überhaupt über Fußball reden, sollten wir vielleicht einmal sagen, dass wir durchaus diskutiert haben, ob und wie wir mit der Gesamtsituation umgehen, weil wir sind im Krieg. Das kann man, um jetzt mal wirklich einmal ernsthaft und außerhalb des Fußballs zu reden, das kann man nicht nur so sagen, sondern das muss man so sagen. Und ein Krieg in Europa, damit hätte ich jetzt vor wenigen Wochen noch nicht so gerechnet. Und es nimmt einen schon mit, finde ich.
Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Kriegshandlungen oder kriegsähnliche Handlungen gerade in dem Gebiet immer wieder da waren, auch wenn sie nicht im Scheinwerfer der Öffentlichkeit standen. Das hat sich halt in den letzten Wochen tatsächlich verschärft. Und es zeigt einmal mehr, über welche Belanglosigkeiten wir hier diskutieren, auch im Rahmen dieses Podcastes. Da ist es schön, dass man das mit einer gewissen Nonchalance oder einer gewissen Zugespitztheit machen kann. Und letztlich haben wir uns auch dann dafür entschieden, diesen Podcast heute trotz der besonderen Umstände heute aufzunehmen. Also die wirklich wichtigen Dinge passieren außerhalb der Fußballvereine und
sogar außerhalb dieses Podcasts.
Ja, sogar außerhalb dieses Podcasts.
Man mag es nicht glauben.
Außerhalb des Fußballplatzes. Aber das war immer so und das bleibt auch so. Und deshalb kann man auch diesen Podcast, wie ich finde, an diesem heutigen etwas besonderen Tage weltgeschichtlich gesehen aufnehmen und ausstrahlen.
Genau, und da wir kein Polit-Podcast sind, werden wir jetzt natürlich da auch nicht in die Tiefe gehen. Ich glaube, da gibt es andere Kandidaten, die da...
Aber es ist interessant trotzdem zu diskutieren, welche Auswirkungen das auf den Sport haben.
Genau, ne? Genau. Weil es gibt ja durchaus nicht nur einige, sondern viele und auch große Verflechtungen. Also ich werfe jetzt mal einfach ein paar Begriffe in die Runde. Es gibt ein Champions-League-Finale, was angedacht ist in St. Petersburg.
Ja.
Es gibt einen Hauptsponsor, der auf dem Trikot eines Zweitligisten prangert.
Ja.
Und es gibt Gazprom ist halt auch Hauptsponsor bei der UEFA.
Ja.
Und gestern Abend Champions League geguckt, natürlich läuft da wie selbstverständlich im Vorspann nach wie vor die Werbung von Gazprom.
Ja, absolut, absolut. Du hast Oligarchentum in der Premier League.
Ja, nicht zu vergessen, ja. Die halbe Premier League, ja. Ja.
Das ist ja, also ich höre, dass der Westen dahingehend sanktioniert, dass halt Oligarchengelder eingefroren werden. Da ist die Rolle der Premier League dann auch ganz spannend.
Ja.
Ob sie das weiter so durchwinken oder ob sich Roman Abramowitsch in irgendeiner Form positionieren muss. Ich weiß nicht, ob er es kann und ob er es will. Ja, also das sind ja alles so Punkte, die jetzt nicht so wichtig sind, aber so in den Auswirkungen schon irgendwann auf die Agenda kommen.
Genau.
Müssen.
Zumal es halt auch ein Teil von möglichen Sanktionen ist, ne? Also zu sagen, so, wir drehen den Geldhahn zu, dann muss es ja eigentlich auch in jede Richtung gehen und dann muss alles diskutiert werden. Und ich tue mich ehrlich gesagt super schwer damit. Wir haben in den letzten Tagen quasi auch täglich bei der UEFA nachgehakt bezüglich dieses Champions League-Finals erstmal.
Was sagen die?
Ja, dann wir beobachten die Situation. Das ist eigentlich immer die Standardaussage der FIFA und der UEFA, wenn man genau weiß, es passiert nichts. Ja. Und das ist irgendwie traurig, ne? Weil ich sag, wenn du ein Champions-League-Finale in einem Land hast, was jetzt gerade ein anderes Land nicht anerkennt und dort einmarschiert militärisch, dann glaube ich, braucht man nicht mehr zu beobachten, sondern dann sollte man einfach handeln.
Hast du eigentlich eine stabile Faktenlage, ne?
Eigentlich schon.
Für eine Entscheidung, ja.
Ja, und das ist aber wie so oft genau, was du meintest, wenn wirtschaftliche Interessen da natürlich von höchstem Maße eine Rolle spielen und es natürlich am Ende immer um das Gleiche geht, nämlich um Kohle und Macht, dann wird es schwierig. So, und wenn das Ganze sich dann verheddert, ich meine, wir haben eine Europameisterschaft gehabt vor nicht allzu langer Zeit in Russland und ich glaube, wie du sagtest, da gab es den Konflikt auch schon. Mit der Ukraine, oder?
Ja, eine Weltmeisterschaft hatten wir, ne?
Eine Europameisterschaft. Eine Europameisterschaft in der Ukraine vor 10 Jahren und eine Weltmeisterschaft jetzt in Russland vor 4 Jahren. Ja. Da gab es den Konflikt auch schon, das wollte ich damit sagen.
Ja, absolut, ganz genau. Und es gab Olympische Spiele und...
Die gab es auch noch, ja.
Also,
richtig.
Das ist schon... Da, ja... Also ich bin sehr gespannt, ob sich die UEFA diesmal in irgendeiner Form positioniert oder dann auch sanktioniert. Alleine mir fehlt der Glaube.
Ja, das ist der Punkt, ne?
Dass es so kommen wird.
Aber man so ein Stück weit finde ich, also mir geht das zumindest so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man Teil dieses, mein Sport ist halt auch mit unser Beruf und da schämt man sich teilweise schon, ne? Wenn man sowas dann beobachtet und denkt, ey, dann wird ja auch ständig davon darauf angesprochen. So geht's mir zumindest von Freunden oder auch von der Familie. Hä? Wie habe ich das richtig gelesen? Da soll es ein Champions League Finale in Russland geben und wie geht das denn? Und Olympische Spiele in Peking, wie so? Und du stehst halt immer da und man kommt dann schnell so in so eine Verteidigungsrolle, die ich eigentlich gar nicht annehmen will. Ne? Also ich will das ja nicht schönreden, im Gegenteil. Aber man versucht es dann doch irgendwie immer, ob seines Berufs das zu verteidigen oder zumindest nachvollziehbar zu machen.
Das größte Problem an der Sache ist, dass du zwei unterschiedliche Argumentationsstränge hast. Und da wird es dann schon schwierig. Du hast auf der einen Seite hast du die Sicht der Sportler, die einfach nur Sport machen wollen und bestmöglich abliefern wollen. Und auf der anderen Seite hast du Verbandsinteressen, / ökonomische Interessen. Und das läuft mitunter komplett konträr. Und das ist einfach ein großes Problem. Also du kannst eigentlich dem Sportler die Olympischen Spiele nicht wegnehmen, weil er dafür ja 4 Jahre trainiert. Also genau. Du kannst auch den Sportler nicht dafür verantwortlich machen.
Das sagt ja auch jeder Sportler, ne? Und du kannst absolut, auch von einem Sportler nicht verlangen, dass er...
Aber es ist doch irgendwann an der Zeit, dass der Verband oder die Verbände dann auch ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und im Interesse der Sportler auch handeln. Und das ist für mich teilweise nicht nachvollziehbar, unter welchen Gesichtspunkten da Entscheidungen getroffen werden. Das ist total schwierig. Und wir haben es ja im Zusammenhang mit Katar, haben wir das ja diskutiert. Also Spiele nach Russland zu geben, große Fußballturniere nach Russland zu geben, da gibt's ja erstmal nichts Anrüchiges, weil russisches Geld im Sport einfach eine große Rolle spielt.
Sehr große, ja.
Ja, also und genauso ist es ja, haben wir es ja in Katar oder mit der arabischen Welt eben auch. Also auf den Gedanken zu kommen, das so zu machen, ist ja wunderbar. Aber wenn die politischen Umstände sind, wie sie sind, dann finde ich, hat der Verband schon die Sorgfaltspflicht, in dem Fall zu entscheiden und auch zu sagen, bringt's erstmal politisch in Ordnung. Und dann können wir darüber reden.
Ja, also da, ich finde, da, ja, das ist Sorgfaltspflicht, ist ein gutes Wort.
Da müssen sie sich von ökonomischen Gesichtspunkten einfach ein Stück weit frei machen. Und das sind dann auch letztlich Konsequenzen, die einerseits der Verband und vielleicht auch andererseits die Sportler tragen müssen, aber auch tragen würden, nehme ich an. Wenn damit klar wäre, man hat tolle und freie und ungezwungene Spiele. Also ob das jetzt Olympische Spiele sind oder große Fußballturniere.
Ja, du hast, ich finde, in Sorgfaltspflicht beinhaltet ja überraschenderweise 2 Worte, also Sorgfalt und Pflicht.
Ja. So,
und ich finde, beides ist halt nicht vorhanden, wenn man ehrlicherweise ist, weil oder stellt sich immer wieder raus, dass es eben bei den Verbänden oder Funktionären, die dafür zuständig sind, solche Entscheidungen zu treffen, offensichtlich nicht vorhanden sind, beziehungsweise.
Fällt mir mitunter schwer, das zu glauben. Ja.
Zumindest haben sie nicht Priorität. Ne? Dann ist es, vielleicht kommt Sorgfaltspflicht dann nur auf Platz 9 der Agenda und auf Platz 1 bis 8 stehen ganz viele Nullen. So, das scheint mir so zu sein und das zieht sich ja nicht erst seit der Ukraine-Krise oder jetzt seit dem Krieg durch, sondern das ist ja, wie du sagst, es wurden schon in den letzten Jahren immer wieder Turniere, Großveranstaltungen in solche Länder gegeben. Und da war Sorgfaltspflicht jetzt auch nicht das, was irgendwie gelebt wurde, sage ich mal.
Ja.
Und das ist eigentlich das Traurige. Und die Frage, ich würde es ja gerne nur einmal mal sehen, was passiert. Also lass uns mal über Schalke reden. Ne? Schalke hat Gazprom als Sponsor. Natürlich ist mir bewusst, dass dieser Verein nicht einfach von heute auf morgen sagen kann, auch wenn er es müsste, pass mal auf, wir wollen damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Wir distanzieren uns davon und ja, so. Da gibt's Verträge, Schalke hängt sowieso am Tropf. Das ist mir alles klar, dass es nicht so einfach ist. Aber was würde denn passieren? Und da hat, wie ich fand, hier der Kollege Raphael Brinkert da einen ganz guten Vorschlag gemacht oder prognostiziert. Er sagte, okay, da müsste man halt versuchen, auch gemeinsam und mit Unterstützung von wem auch immer, versuchen, eine Kompensation zu schaffen, weil ja alle ein Interesse daran haben müssten. Ne? Also was ich sagen will ist, nimm die Kohle von Gazprom weg, dann muss die Kohle halt woanders herkommen. Und da sind dann wiederum alle gefragt, auch den Club, der das dann möglicherweise durchzieht, zu unterstützen. Und dann muss man halt auch kreativ werden und dann muss man sich was überlegen. Aber mich würde mal interessieren, dass es einfach passiert und dass man mal sieht, ob dann tatsächlich alle zusammenstehen und auch bereit sind, diesem Club dann möglicherweise zu helfen.
Ja, jetzt nur dem Club den Peter zuzuschieben, den schwarzen Peter zuzuschieben, das ergibt ja auch keinen Sinn.
Oh, ich dachte, also Peter, weil, das hatte ich jetzt gerade.
Den schwarzen Peter dazuzuschieben und zu sagen, ja, ihr müsst da tätig werden, ohne zu wissen, ob es da eine Kompensation oder irgendetwas gibt.
Ist so einfach.
Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt.
Ja, und so einfach.
Aber auch da ist es Sorgfaltspflicht bei der Auswahl der Sponsoren.
ja.
Relativ einfach.
Ja, Aber da ist Schalke, steht Schalke ja nicht allein, ne? Also jetzt reden
Nein,
wir.
Natürlich, also da gibt's ja ganz viele.
Ja.
Und du kannst halt nicht von heute auf morgen Verträge kündigen, weil du ja auf das Geld angewiesen bist. Und jede einzelne Organisation, die sich für, nehmen wir jetzt mal Gazprom als Beispiel, als Sponsor entschieden hat, ist ja darauf angewiesen. Also hat ja dieses Geld auch verplant für die Laufzeit.
Ja, absolut.
Für die Vertragslaufzeit.
Das meinte ich ja. Da kannst du nicht mal einfach einen Stecker rausziehen und sagen,
absolut.
Das ist mir schon bewusst.
Absolut, da war es schon wieder.
Absolut. Das erste Absolut des Tages. Ja. Ja, aber das meine ich ja. Ne? Das kann man schwer verlangen. Oder ich finde, man muss es verlangen können, aber es ist nicht so einfach umzusetzen, vielleicht so rum. Mich würde aber interessieren, was dann passiert und ob dann eben auch die Leute, die das jetzt fordern und rumrennen und durch die Gegend rennen und sich natürlich mit populistischen Äußerungen da auch gerne hervortun, da gibt's ja auch genügend, die sogar noch, sorry, das kotzt mich halt auch brutal an, sogar einen Krieg dafür ausnutzen, um selber nochmal ihre Rolle in den Vordergrund zu stellen oder anderen wieder mit dem Finger auf andere zu zeigen, wie dumm alle sind und, ne?
Da hat sich Social Media einmal mehr bloßgestellt.
Also absolut.
Wer da so ein bisschen verfolgt, also das kann man alles nicht mehr ernst nehmen.
Nein,
also
ich muss es abstellen.
Echt. Spätestens jetzt ist der Punkt erreicht, also ist schon viel länger erreicht. Aber das ist ein ganz anderes
Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja.
Das ist nochmal.
Nein, aber also, was ich eben sagen wollte, ist ja eben, ob dann andere auch zusammenstehen und bereit wären, um jetzt bei dem konkreten Fall zu bleiben, Schalke zu helfen, Schalke zu unterstützen mit irgendwelchen Fonds, Solidaraktionen, whatever. Das würde ich einfach mal gerne sehen, dass es überhaupt so weit kommt, weißt du?
Ja, absolut. Ja. Und man unterstellt ja in dem Zusammenhang auch immer, gerade russischen Firmen oder auch arabischen Firmen oder arabischen Investoren, man unterstellt ja immer politisches Kalkül. Und ich weiß nicht, ob das immer angebracht ist. Oder ob es nicht einfach um wirtschaftliche Interessen geht. Also um ganz triviale Sachen wie Markenbekanntheit, ob es das nicht auch gibt. Man unterstellt ja sofort politische Interessen. Also ja. Wenn ich jetzt Roman Abramowitsch nehme, der hat 2003 den FC Chelsea übernommen. 2002 den FC Chelsea übernommen. Und man hat gesagt, naja, man hat im Prinzip in den ersten Jahren immer gesagt, naja, nächstes Jahr steigt er aus und versucht zu verkaufen.
Ja.
Der ist seit 20 Jahren ist der am Ruder. Ja, also das ist jetzt Oligarchentum, wo ich sage, das hat dem Sport nicht geschadet. Und trotzdem muss man ja hinterfragen, wie viel auch politisches Kalkül steckte da dahinter. Im Moment sagt man ja zum Beispiel, ja, da gibt's die Nähe zu Putin und das ist sehr bewusst gewesen und das war eigentlich eine politische Handlung.
Kann sein.
Aber Fakt ist eben auch, dass er seit 20 Jahren bei diesem Club ist. Also und diesen Club führt und unterstützt und dass sie dem Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben.
Absolut, aber diese Diskussion
kann man nicht so.
Ja.
Man kann es nicht so einfach sagen. Also
Nein.
man muss hinter die Kulissen gucken.
Ja. Und man muss Fall für Fall betrachten, ne?
Und er hat 10 Jahre lang hat er in ein schwarzes Loch investiert, ohne die Champions League zu gewinnen. Also Der gewinnt die Champions League in einem Jahr, als im Prinzip nicht damit zu rechnen war, 2012, das erste Mal.
Ja. Finale de Horm.
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Trotzdem muss man natürlich fragen, auch wenn du sagst, suche dir deinen Investor sehr wohl aus. Aber
genau.
Abramowitsch hat sich in dem Fall den FC Chelsea ausgesucht. Und der FC Chelsea.
Es hätte auch Lazio, es hat nicht viel gefehlt und dann wäre es Lazio Rom geworden.
Genau.
Also das.
Genau, das war in dem Fall hat sich ja nicht der Club den Investor ausgesucht.
Genau, was steckte dahinter?
Ja.
Was steckte dahinter? Also Deshalb diese Pauschalverurteilungen ergeben relativ wenig Sinn.
Ja, pauschal.
Also man muss den Einzelfall betrachten.
Definitiv. Und genauso bei Abramowitsch muss man trotzdem hinterfragen dürfen, eben, war politisches Kalkül dahinter? Woher kommt die Kohle? Also, das ist immer auch mal die Frage. Ja. Hinterfragt das irgendwer, woher das Geld kommt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sollte so sein. Wahrscheinlich ist es nicht so oder nur bedingt. Und wenn du so viel Geld bekommst von einem Menschen, von einer Firma, von einem Unternehmen, whatever, jetzt nicht nur bei Chelsea, sondern allgemein russisches Geld, da wird, glaube ich, nicht immer bis auf den letzten Cent geguckt, wo und wie dieses Geld verdient wurde. Das so ehrlich muss man
In Newcastle ist es ja genauso.
Ja, 1:1.
Und Schalke hat drei Kreuze gemacht, als Gazprom als Sponsor aufgetreten ist.
100%.
Das war wichtig fürs wirtschaftliche Überleben dieses Clubs. Ist ja Fakt.
Das ist Fakt.
Es ist ja einfach Fakt.
Es gibt nichts weg zu diskutieren, genau. Und ich meine, auch da spielte ein Mann eine Rolle, der in diesem ganzen Konflikt jetzt auch wieder auftaucht, unser ehemaliger Kanzler. Ne?
Ja.
Der war da auch nicht ganz unbeteiligt und dessen Verbindungen wieder zu Clemens Tönnies sind auch bekannt, Tönnies zu Putin. Also auch da sind wir ja schnell schon in dieser Schiene Wirtschaft, politische Ämter, politische Haltung, ne?
Ja.
Eigene Vorteile, Macht. Das spielt schon oft eine Rolle, aber ich bin bei dir, man kann es nicht immer pauschal alles in einen Sack stecken und irgendwie draufknüppeln, das ist so. Ja.
Und wenn man es wirklich unverfänglich haben will, ne, dann muss man die entsprechenden Regularien schaffen.
Ja, auch das. Und sie dann auch umsetzen.
So ist es.
Regularien gibt es ja relativ oft im Sport.
So ist es.
Aber ob und wie konsequent sie dann umgesetzt werden, das lasse ich jetzt mal wieder dahingestellt. Kannst du es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Also ne, Stichwort Financial Fair Play oder whatever. Ne? Also,
weil grundsätzlich funktioniert der Sport ja nur dann, oder auch deshalb, weil es einfach Leute gibt, die ihr Geld dort hinein investieren. So, aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Liebe.
Ja. Herzblut.
Jetzt Herzblut, Hingabe.
Leidenschaft.
Aber Leidenschaft, Rendite. Ja.
Was? Streichen Sie das Wort, was nicht in diesen Kontext passt.
Es ist ja auch nichts Verwerfliches dabei, wenn einer in einen Club investiert und sich davon eine Rendite verspricht. Also wenn du das nicht möchtest, dann musst du es halt absichern.
Ja.
Ist doch klar.
Ja. Absolut. Absolut. Jetzt habe ich es gleich zweimal im Doppelpack hintereinander
gesagt. Ja, absolut, absolut. Ja.
Ich würde gerne noch einmal, Wolf, weil es mir wirklich nahe geht, kurz über die Ukraine sprechen. 2012 waren wir damals, da war ich noch beim Blick in der Schweiz und wir haben damals, die Schweiz war nicht qualifiziert für dieses Turnier und wir haben gesagt, wir müssen das trotzdem irgendwie, diese Europameisterschaft, die in Polen und der Ukraine stattfand, müssen wir irgendwie covern und haben uns dann ein bisschen was Verrücktes überlegt und haben am Ende einen Trip gemacht mit einem Wohnmobil, Fotograf, Video, VJ und meine Wenigkeit und sind von Zürich aus fast 3 Wochen durch Polen und die Ukraine gefahren und haben vor allen Dingen viel über Land und Leute dort berichtet und das kommt jetzt halt hoch, ne? So, wenn du denkst, so vor 10 Jahren bist du da noch mit dem Wohnmobil durchgeschippert, sage ich mal, und hast so viele nette Menschen, gastfreundliche Menschen getroffen. Auch damals war das schon sehr umstritten, weil so je weiter du aus den Städten raus warst und auf dem Land dich umgehört hast, die fanden das natürlich alles andere als geil, dass da eine Europameisterschaft stattfindet. Ja. Oder wussten es teilweise auch gar nicht. Auch das war krass. Ne? Also wir waren da irgendwie 80 Kilometer vor Kiew und haben gesagt, wir wollen hier mit euch über Fußball reden. Die wussten gar nicht, dass da eine EM ist.
Ja.
Also das kann man sich ja auch in Deutschland jetzt nicht vorstellen, ne? Also und da haben wir schon auch viel gesehen und viel mitgekriegt und das ist jetzt so ein bisschen, da denkt man jetzt oft dran zurück, weißt du? Ist ja häufig so, wenn man persönlich da irgendwelche Erinnerungen hat an das Land oder die Leute oder dort auch echt Menschen kennengelernt hat, die einem am Herzen gelegen haben, dann fühlt man jetzt da doppelt irgendwie mit, ne? Das wollte ich einfach nochmal erzählen. Das war ein intensiver Trip. Wir waren damals unter anderem auch in Tschernobyl, in der Todeszone, haben da sogar übernachtet. Das ist schon krass, das alles gesehen zu haben. So. Und
ich war in Donetsk auf dem Champions-League-Spiel.
Ja.
Ich war in Kiew, da Champions-League-Finale übertragen. Ja, also das ist für die Leute, für die Leute tut es mir wahnsinnig leid. Aber also ich war auch in Moskau und in St. Petersburg und kann, also so Pauschalverurteilungen liegen mir fern.
Ja, ja, ich wollte eigentlich nur darum, weil das, wie gesagt, die ganze Zeit so im Kopf ist, ist jetzt genau 10 Jahre her.
Man denkt man da, und man spricht ja immer über wirtschaftliche Interessen und vergisst, glaube ich, die Leute.
Ja, ja, genau.
Und deshalb ist es ganz gut, wenn man da immer mal, also die Menschen als solches, die letztlich da Spielball sind in irgendwelchen machtpolitischen Auseinandersetzungen, die für die wenigsten, die sich auskennen, wirklich klar nachvollziehbar sind.
Ja, und auch wenn du das jetzt siehst, ne, ich meine, du machst den Fernseher an und siehst diese 100 Kilometer langen Staus jetzt aus den großen ukrainischen Städten, weil die Menschen natürlich alle gucken, dass sie abhauen. Und auch diesen Gedanken muss man einfach, da muss man sich mal versuchen, in so einen Kopf reinzuversetzen, wie krass es sein muss, dass du jetzt möglicherweise deine Frau, deine Kinder ins Auto packst und einfach losfährst, weil du Angst um dein Leben hast und du weißt nicht, ob du jemals nochmal zurückkommst. Du weißt nicht, ob dein Haus da noch steht, wenn du...
Und das passiert 2 Flugstunden von hier entfernt, ne? Also das ist...
Das ist schon echt wirklich, wirklich dramatisch. Vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Überleitung, Wolfe. Ich würde einmal in die Werbung abgeben und dann können wir danach tatsächlich noch ein bisschen über die Champions League und über die Bundesliga reden. Was hältst du davon?
Ja.
Alles klar. Werbung.
Weißt du, für was ich schon immer mal werben wollte, Ossi?
Ich bin gespannt, Wolf.
Für die Norddeutsche Klassenlotterie. Und weißt du warum? Weil ganz viele Verwandte von mir da immer mitspielen, auch schon mitgespielt haben und namhafte Gewinner abgeräumt haben. Und jetzt steht sie an, die 148. NKL-Lotterie. Mit 400 Gewinnen von 1 Million Euro und mehr Sachgewinne wie Häuser, Autos, Gold, Höchstgewinn liegt bei 30 Millionen Euro. Das, soweit ich weiß, hat das noch keiner gewonnen aus meiner Verwandtschaft. Aber was nicht,
weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht in diesem Podcast.
Sonst wäre ich ein gemachter Mann, ja. Aber du musst realistisch bleiben. Chance auf den Höchstgewinn liegt bei 1:45.724.737.
Und weißt du, was das Gute ist?
Aber
weißt
du, was das es gibt ja nicht nur den Höchstgewinn, sondern viele, viele Gewinne. Bis zum 1. April bestellt man los auf nkl.de. Lotterie geht über 6 Monate und die Gewinne steigen von Monat zu Monat. Die Trefferquote pro Los liegt bei über 50%. Gewinne sind staatlich garantiert und Lose gibt es auf nkl.de. Was wolltest du noch sagen?
Genau das wollte ich sagen. Die Gewinne sind staatlich garantiert. Es sind über 50% Gewinnchance. Das ist nicht zu verachten, würde ich sagen. Und wie Wolf gerade schon gesagt hat, alles Weitere findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.nkl.de/gewinnen. Viel Spaß und viel Glück. Werbung Ende. So, da sind wir wieder. Wolf, die Achtelfinal-Hinspiele sind durch. Champions League, Königsklasse. Für dich irgendeine Riesensensation dabei gewesen? Wir können gleich sonst einmal mal ein sogenanntes Power-Ranking, heißt das ja mittlerweile, machen und mal kurz sortieren, wer da so Stand 24. Februar aus unserer Sicht aktuell vorne ist.
Also es hat sich im Grunde nichts zu dem verändert, was ich Anfang der Saison gesagt habe. Liverpool und Manchester City stehen über den Dingen, meiner Meinung. Und darunter kann praktisch alles passieren. Also du kannst, wenn du möchtest, die Bayern noch rauslösen. Da hat jetzt das Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg zumindest im Ergebnis da nicht so viel hergegeben. Aber das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Die hätten das auch 3-4-1 gewinnen können und dann wäre es auch okay gewesen. So kommt dieses 1-1 ein bisschen störrischer daher, als es war. Ansonsten Manchester United hat ein bisschen Glück gehabt, so wie ich das wahrgenommen habe gestern bei Atletico. Ajax Lissabon wild.
Geiles Spiel. Geiles Spiel.
Ja.
Ja. Wie eigentlich immer, wenn Ajax mit auf dem Platz steht, ne? Also muss man, das ist so ähnlich wie mit Salzburg, was du mal gesagt hast. Unabhängig vom Gegner macht es einfach immer Spaß, diese Spiele zu schauen. Ne?
Weil es ist vermeintlich immer wilde Sau, ja, und vermeintlich immer Wild West, aber macht unglaublich Spaß. Ja.
Also ich nehme jetzt mal, ich habe mir das Tableau jetzt gerade nochmal hier aufgerufen. City 5-0 bei Sporting braucht man, glaube ich, nicht mehr groß diskutieren. Ebenso klar wahrscheinlich Liverpool-Inter mit 2-0 Auswärtssieg. Und ja, der Rest ist eigentlich alles offen. Ne? Also wir haben sicherlich gestern zwei Unentschieden gehabt. Ajax, Benfica, United, Atletico hast du gesagt. Juve 1-1 bei Villarreal. Chelsea relativ souverän, 2-0 gegen Lille. Da passiert, glaube ich, auch nicht mehr viel. So, und dann hast du halt Bayern mit einer gefährlichen Ausgangslage, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und du hast, wie ich finde, völlig offen Real gegen Paris, oder? 1-0.
Ja, also PSG. Das ist noch relativ offen. Ja. Also vor allen Dingen jetzt diese Auswärtstor-Nummer fällt weg. Also
bist du eigentlich Fan? Haben wir noch nie drüber gesprochen. Da sagst du, finde ich gut oder finde ich doof oder warum?
Ich habe eine neutrale Meinung. Also es gibt.
Du bist die Schweiz. Also es ist
ja neutral dahingehend, als dass glaube schon, dass das Hinspiel die Hinspiele aufgewertet sind. Dadurch, dass du nach einem 1-0 als Auswärtsmannschaft einfach guten Gewissens weitermachen kannst und dich eben nicht zurückziehst und sagst, Mensch, 1-0 ist ein gutes Ergebnis und wenn hinten raus noch einer vom Laster fällt, ist auch okay, dann gewinnst du es 2-0. Wenn nicht, ist 1-0 super. Aber also es haben sich auch durch die Auswärtstorregelung dramaturgische Zuspitzungen gegeben, die außergewöhnlich waren in den letzten Jahren. Jetzt muss ich mal sehen, oder will ich mal sehen, ob's das jetzt auch wieder gibt oder in welche Richtung das geht. Aber im Grunde auch da wird sich's dann irgendwann mal zuspitzen, weil auch da geht's dann irgendwann mal um ein Tor hin oder her. Dementsprechend glaube ich, wahrscheinlich, wenn du einen Doppelstrich drunter ziehst, sind die Hinspiele noch ein bisschen attraktiver dadurch. Aber
ich fände halt spannend, mich mal mit einem Trainer darüber zu unterhalten, was das jetzt, ob und was das tatsächlich ändert. Also das würde mich wirklich interessieren. Geht eine Mannschaft, ich nehme jetzt mal einfach irgendeine raus, geht Real Madrid jetzt anders in das Spiel bei Paris als vorher? Und wenn ja, inwiefern? Also wird das thematisiert im Vorfeld? Wird das in der Mannschaftssitzung? Gehst du mit einer ganz anderen Taktik rein oder ist es einfach, nee?
Ich glaube, das macht bei Real Madrid keinen Unterschied.
Also du meinst, es ist schon mal von der Mannschaft abhängig?
Da bin ich der festen Überzeugung, weil die gehen ins Spiel und sagen, wir gewinnen.
Egal, ob die in Paris spielen.
Wenn wir es nicht gewinnen, ist es Schrott. Dann stellen sie nach einer halben Stunde fest, 8-0-0 ist eigentlich ganz okay. Nehmen wir. Und dann war ich, und das Spiel habe ich auch geguckt, in voller Länge, ich war total überrascht, wie 0,0 enttäuscht die Schienen, also Alaba und Toni Kroos waren danach im Interview, dass sie da ein spätes Tor, das war natürlich scheiße für die, ja, das muss man sagen. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass so jetzt da zwei bitter enttäuschte Männer stehen.
Kroos aber waren nicht. Also bei Kroos hatte ich eher den Eindruck, der hat drei Kreuzzeichen gemacht. Das ist nur.
Ja, also die waren dann sofort sehr analytisch und haben dann auch das Selbstverständnis. Und Real Madrid hat auch das Selbstverständnis. Also jetzt, Freunde, jetzt müsst ihr euch mal beruhigen. Also 0-1 aus dem Hinspiel aufzuholen, das kann jetzt auch nicht so schwer sein. So.
Aber dann habe ich jetzt vielleicht mit Real ein schlechtes Beispiel gewählt. Dann sage ich mal, ändert das für Lille was bei Chelsea, ob die Auswärtstore gibt oder nicht? Ja, also ich finde es einfach spannend. Ich finde es einfach spannend. Geht der Trainer bei der Mannschaftsbesprechung und sagt, so, die Auswärtstorregel ist jetzt weg, wir ändern jetzt Folgendes.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es viel ändert.
ja, viel ändert es nicht. Vielleicht im Spiel halt ein bisschen.
Vielleicht im Spiel, ja, stimmt.
Bei City macht halt in Lissabon dann halt weiter. Ja? Mhm. Und die schießen die dann halt ab und dann hast du halt 5-0. Dann stehst du halt bei 5-0 und sagst, wollen wir das Rückspiel noch machen? Oder seht ihr es?
Also, ich sag mal, wenn du 5-0 auswärts gewinnst, dann ist die Auswärtstorregel auch relativ latte.
Ja,
und so, ne? Vielleicht sitzen wir hier in drei Wochen und sagen, Sporting hat davon profitiert, weil Da hat das 5:0 bei City zur Verlängerung gereicht. Hätte es vorher nicht. Nee, stimmt ja nicht. Das 6:1 müsste es sein.
6:1, ja.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin bei dir. Aktuelles
also wenn dann wirklich, wenn dann wirklich im Nuancenbereich.
Ja. Dass aber vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen Trainer zu Gast haben sollten oder einer von uns zeitnah wieder mal mit dem Trainer spricht.
Aber ich nehme das mal mit.
Ja,
ich nehme
es
wirklich mal mit.
Wirklich?
Also das es ist eine wirklich spannende Frage. Vielleicht kann ich da nächste Woche schon was Erhellendes beitragen, wenn ich mit den entsprechenden Kollegen dieses Wochenende spreche.
Wir reden gleich auch über die Bundesliga und über deine Rückkehr, das Comeback des Jahres. ich wollte einmal nur noch dieses Power-Ranking weitermachen. Also Stand jetzt sehe ich es ähnlich. City, outstanding. Dahinter würde ich sagen, vorne auf
City und Liverpool, das ist eine Reihe.
Naja, sehe ich eben nicht. Ich sehe Paris, habe ich extrem stark gesehen, muss ich sagen. Ja. Extrem stark. Liverpool würde ich dann erst nehmen, aber auch auf Augenhöhe mit Chelsea. Also die drei Engländer auf jeden Fall vorne mit dabei, Paris. Und dahinter ist es dann so, dass du viele Clubs hast, die aktuell nicht so richtig, also die noch dabei sind, aber jetzt eigentlich keine Weltform haben. Ne? Also da nehme ich sicherlich die Bayern mit dazu, da nehme ich United mit dazu, auch Atletico, Juve. Juve wächst wieder mit, ne? Juve wird wieder unter den letzten 8 stehen. Die hatte irgendwie gar keine Aufschirmung. Die
sind immer dabei. Nein, absolut. Ja, das ist ja das Phänomen. Also die müssen jetzt nicht großartig auffallen, um dabei zu sein.
Nee, dann sind sie im Halbfinale.
Und das ist, wenn du dann die Viertelfinalisten aufzählst und gehst dann die einzelnen durch, Juve vergisst du.
Ja, genau.
Und dann sagt irgendeiner, ja Mensch, Juventus fehlt doch. Siehst du? Genau.
Ja. Genau so ist es.
Ja. Wow, gut, ne? Gut, 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 sehr gut.
Mann. Ja, und dann heißt es plötzlich wieder, oh, die musst du erstmal schlagen.
Ja, also,
so, ja, total. Aber vorher wusste gar keiner, dass die überhaupt noch mitspielen.
Ja.
So, jedes Jahr das Gleiche.
Sind die überhaupt im Wettbewerb? Aber sind dabei, ja.
Guck mal. Ja. So, und so Spaßmacher sicherlich von den Spielen. Ich habe viele Spiele geguckt. Ajax und Salzburg waren die Teams, die am meisten Spaß gemacht haben, die wahrscheinlich aber am Ende nicht den Pokal mit den großen Ohren in Händen halten werden, mutmaßlich. Aber
ich spiele eine gute Rolle. Ich bleib dabei. Wenn es dir gelingt, Liverpool und Manchester City aus dem Weg zu gehen, dann kann das für alle anderen bis ins Finale reichen.
Es ist so. Also du siehst Liverpool ein bisschen stärker als aktuell, als Chelsea oder Paris.
Die liefern City in England wieder jetzt ein offenes Rennen. Es sind nur noch 3 Punkte. Das wird noch ein echter Meisterschafts-Showdown.
Geil, ne? Das schien eigentlich auch schon durch.
Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Ja.
Und das ist das Motto, da sein, wenn City strauchelt. So. Und jetzt strauchelten die gegen die Spurs letztes Wochenende und im Windschatten hat Liverpool beständig gepunktet. Und jetzt sind sie da.
Genau. Und hatten immer das ist ja in England die Krux. Da verschiebt sich die Tabelle auch ein bisschen immer, ne? Deswegen finde ich, hat man es dann auch oft nicht so auf dem Schirm. Dann hat der Vierte hat 3 Spiele weniger als der Zweite und der Fünfte hat 3 Spiele mehr als der Dritte und so.
Ja.
Aber jetzt ist es einigermaßen gerade gerückt und Liverpool hat genau diese 3 Punkte, hat gestern Abend nochmal 6, glaube ich, ne? Nachgelegt.
Ja.
Du
ja.
hast das Gefühl, Salah und Mané und Co. kommen erst richtig in Wallung. Ja. Also das ist schon absolut. Die kommen.
Also du merkst halt bei Bayern, jetzt geht es um die Preise.
Ja.
Jetzt geht die Post ab.
Chelsea.
Und City hat, glaube ich, den stärkeren Fokus einfach auf der Champions League, weil die das Ding unbedingt gewinnen wollen. Und trotzdem ist es total beeindruckend, wie maschinenartig die durch die Premier League pflügen. Liverpool im Grunde genauso. Da sieht's noch ein bisschen mehr nach Kraft aus, was die aufwenden müssen. Aber sind voll dabei. Das wird ein echter Showdown. Und das, glaube ich, wäre ein würdiges Champions League Finale. Jetzt Liverpool gegen City. Und trotzdem kann es dir passieren, gerade bei Manchester City, dass er in einem besonderen Spiel, wenn es dann gegen englischen Gegner geht, und das ist brandgefährlich für City, das ist eigentlich das Gefährlichste. Lass Manchester United weiterkommen und dann hast du ein Manchester Derby irgendwann im Viertelfinale oder im Halbfinale oder Chelsea kommt weit und die sind in der Liga ganz weit weg von der Tabellenspitze und vom Meisterrennen oder ganz weit, relativ weit weg. Und dann versucht Pep wieder das Besondere und scheitert wieder.
Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Das kannst du auch jedes Jahr auf Wiedervorlage, so zwischen Februar und...
Absolut. Und das ganz deutlich. Read my lips. Absolut.
Zwischen Februar und Mai. Jedes Mal.
Und wenn du mich fragst, ist es auch in diesem Jahr so und wird es auch in diesem Jahr so sein, dass Manchester City und oder Paris Saint-Germain nicht Champions League-Sieger werden?
Ich wäre fast geneigt zu sagen, ich wäre bereit für eine Wette, wenn wir nicht noch so viele Wetten ausstehen hätten. Ja, wir machen uns ja langsam lächerlich, wenn wir jedes Mal wieder wetten und wir müssen erstmal die alten Wetten einlösen. Ansonsten
erstmal dein Grillfest im Sommer.
Genau. Ansonsten wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich dagegen halten würde, weil ich bin relativ sicher, dass es dieses Jahr einer von beiden schafft. Tatsächlich. Ja. Aber wenn wir jetzt bei den 8 Clubs sind, die sich mutmaßlich durchsetzen, sind wir uns wahrscheinlich bis auf ein Spiel, also City, ja. Ja. Paris oder Real?
Offen.
Offen. Bayern oder Salzburg?
Bayern.
Liverpool, haben wir gesagt, ist durch. Chelsea ist durch. Ja. Juve oder Villarreal?
Juve.
Ajax oder Benfica?
Ajax.
Und Atletico Menu?
Offen.
Auch offen, ne? Also ich würde jetzt mal auf Menu und Paris gehen. Dann hätten wir sollte das Orakel, Ossi das Orakel recht haben, dann hätten wir zweimal Manchester im Viertelfinale, dazu Liverpool und Chelsea, also 4 Engländer plus einen Franzosen Paris, einen Deutschen Bayern, einen Italiener Juve und Ajax.
Also Real ist noch nicht weg für mich.
Nee, sind es auch nicht, aber ich habe jetzt nur getippt. Ne? Also
ja, du hast getippt. Ja.
Und wenn ich am Ende sage, Paris oder City holt das Ding, dann sollte Paris auch weiter.
Das macht Sinn, ja.
Ja.
Das macht Sinn.
Wolf, das Comeback des Jahres. Wo,
ja.
Wann?
Frankfurt. Frankfurt-Bayern.
Frankfurt-Bayern, da war doch mal was.
Ja. Viel.
Ja. Du warst da, ne? Damals beim was?
Ich hatte das Spiel in der Konferenz, ja.
Ah ja, so.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt das Spiel in der Konferenz. Mhm.
Ich war in Frankfurt an dem Tag, hab noch in Frankfurt gewohnt und hab den Jubel bis auf dem Balkon gehört. 5-1 war es, ne? Am Ende.
Mhm.
Ausgangslage, Bayern hat jetzt schwierige Wochen vor sich, ne? In der Liga, also gegen Gegner, die ihnen alle nicht so liegen. Frankfurt, Hoffenheim, glaube ich, dabei, ne?
Ja, schwierig im Sinne von
unangenehm.
Schwierig im Sinne von wichtig und unangenehm. Mhm.
Ja. Bayern, ja. Frankfurt, Bayern, also glaubst du tatsächlich, dass es auch in Deutschland nochmal eng werden kann? Warte, wir machen 10 Minuten Pause und kommst nochmal zurück.
Ich glaube nicht, dass es nochmal eng werden wird.
Ich muss dich, bevor du weiterredest, das ist die einzig interessante Frage. Wegen Bayern oder wegen Dortmund?
Nein, ich glaube, dass die Bayern das jetzt. Also die Bayern haben ein Problem jetzt im Moment. Neuer nicht im Tor, Müller in Quarantäne. Goretzka verletzt.
Davis
nicht dabei. Tolisso nicht dabei. So, das heißt, es fehlen.
Tolisso ist verschmerzbar, finde ich.
Aus dem Stammhaus fehlen 5.
Ja, ich würde vier sagen, die.
Ja, da sag 4,5.
Ja.
Das ist etwas, was die Bayern merken. Auch merken werden. So, und auf der Basis halte ich es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, dass sie in Frankfurt federn lassen. Die große Frage, die sich stellt, ist, Was macht Borussia Dortmund?
Siehst du?
Also das ist, ja, also das ist, was das für ein Zickzackkurs ist, das können ja selbst nicht nachvollziehen. Wir sind ja jetzt am Morgen das vielleicht Wunder von Ibrox.
Vielleicht.
Vielleicht aber auch das Aus in der Zwischenrunde von Borussia Dortmund
wenn
in der
Europa League. Da kann ich kurz als Statistikfuchs nochmal eben reingrätschen. Wenn die Statistik der letzten Wochen hält, dann würden sie ausscheiden heute, weil die letzten 7 Spiele waren immer abwechselnd Sieg, Niederlage. Und zwar in ziemlich extremen Ausschlägen.
Wir können guten Gewissens jetzt darüber reden, weil egal wie es ausgeht, also ob sie weiterkommen oder ob sie ausscheiden, man würde am Ende einen Doppelstrich ziehen und würde sagen, typisch Dortmund.
Das stimmt, ja.
Sich aus aussichtsloser Lage in Ibrox zu befreien, wäre typisch Dortmund in dieser Phase.
Ja.
Nach einem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende in Ibrox auszuscheiden, wäre typisch für den BVB.
Es war aber
in diesem Jahr und in dieser Phase.
Absolut. Ich möchte einmal noch dieses Spiel ganz kurz anreißen.
Rechne mit allem und rechne besser mit nichts.
Vom Sonntag, weil das so wieder ein Spiegelbild war, was jeder, der schon mal auf dem Fußballplatz gestanden hat, finde ich, nachvollziehen kann. Egal ob in der Kreisliga C oder in der Champions League. Die erste, ich sag jetzt mal halbe Stunde, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Also eine Mannschaft, die in einer echt kritischen Phase ist, und da meine ich jetzt Gladbach, weil Dortmund ist ja immer noch Zweiter, ne, und so weiter und so fort. Da war auch viel los, haben wir alles thematisiert, aber ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Und Gladbach spielt nicht nur gut mit, sondern ist mindestens auf Augenhöhe, hat 3 glasklare Chancen und jedes Mal 2 Minuten nach der glasklaren Chance scheppert es auf der anderen Seite.
Ja.
Der Ball springt aus Hofmann, Unterkante der Latte raus, Gegenzug, Wolf, Unterkante Latte drin. Kobel hält 2-mal überragend gegen Neuhaus, glaube ich, und Benze Baini war es, glaube ich. Im Gegenzug rutscht Sommer das Ding unter. Also, weißt du? Man hat so mitgefühlt, egal ob man auf wessen Fanseite man jetzt steht, das lasse ich bei dem Spiel sowieso mal eingestellt, aber dass du weißt, ey, so war das damals auch, als wir mit der A-Jugend um den Aufstieg in die Niederrheinliga gespielt haben. Wir waren eigentlich besser, weißt du? Also dieses Momentum oder dieses, das ist wirklich, hast du Scheiße am Fuß und umgekehrt fallen die Dinger dann rein. Marco Reus nur auf die Mappen gekriegt die letzten Wochen, 5 Tore beteiligt. Wie du sagst, heute Ibrox, schauen wir mal.
Es kann alles passieren. Also das kann, als neutralen Zuschauer, ich gucke es sicher heute Abend.
Ja,
ich gucke sicher, weil es ist bei Borussia Dortmund, das ist Faszinierende, das sind Spiele mit höchstem Unterhaltungswert und es ist alles möglich.
100%.
Man kann auch Bayern-Spiele im Moment einfach sehr gut gucken, weil die halt weg sind von dieser 2-3-0-Mentalität.
Ja.
Es kann passieren, dass es total verrutscht bei den Bayern. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Ja, genau.
Es in die andere Richtung verrutscht, passiert total selten.
Ja.
Aber es kommt in einer Häufigkeit vor, die zumindest mal ungewöhnlich ist.
Ja, und es war tatsächlich es waren so anderthalb Jahre, glaube ich, unter Pep. Da hast du wirklich immer nur, waren die einzigen beiden Fragezeichen, wie hoch gewinnen sie und wie haben sie 80% oder 90% Ballbesitz?
Ja,
oder?
Da konntest du blind 3-0 tippen.
Egal, ja, immer.
Egal wer der Gegner war. Manchmal ist es 2-0 ausgegangen, manchmal auch 5-0.
Ja.
Ganz selten gab es Gegentore.
Ja.
Jetzt kommen die Gegentore bei den Bayern verlässlich.
Absolut.
Und dann ist die Frage, okay, also nach 45 Minuten gegen Fürth habe ich gedacht, oh.
Ja.
Oh, habe ich gedacht, oh.
Ja.
So, und dann schießt es aber alles kaputt und sagt, naja, klar, so sind sie. Aber das passiert halt, nicht immer.
Definitiv. Und das war
also die Bayern sind so, im Moment sind sie so ein bisschen auf 5-2-Kurs.
Ja, und es war so. Und es war ja wirklich in dieser krassen Phase unter Pep, da hast du ja teilweise gedacht, die Gegner Also da konntest du ja hinstellen, wenn du wolltest, ne? Da hättest du auch einfach ein paar Pappfiguren hinstellen können. Das wäre auch das Gleiche rausgekommen.
Also da haben, ich erinnere mich an Armin Fee, der gesagt hat, also ich verheiz doch hier meine erste Mannschaft. Also da holt sich noch einer eine fünfte, die brauche ich auch fürs nächste Spiel. Da holt sich noch einer die fünfte gelbe oder verletzt sich oder so. Da schicke ich mal meine zweite Reihe aufs Eis. Ja, die holen sich pflichtschuldig ihre 3-0-Niederlage ab.
Ist natürlich auch eine dramatische Aussage, aber nachvollziehbar gewesen, ja, zum damaligen Zeitpunkt. Wolf, wir sind schon wieder drüber.
Ja, wir sind drüber.
Wir sind
drüber und drauf.
Genau. Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht, dass du am Wochenende wieder am Start bist. Freuen sich bestimmt noch einige mit mir. Und alles Weitere da draußen, glaube ich, schauen wir uns an.
Wenn ich das im Rahmen dieses Podcasts einmal noch sagen darf, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe ganz viele Genesungswünsche bekommen. Und sehr viele seelische Streichleinheiten von den Leuten. Vielen Dank, vielen, vielen Dank dafür.
Das tut auch einem Mann, total, der eigentlich einen Körper aus Stahl hat, gut. Wolf hat auch die Teddybär-Seite. Das ist sehr schön.
Teddybär. Ja. Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht.
Zumal heute an diesem Tag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten. Sportlich bleiben. Und tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.